Bevor es richtig losgeht mit unserer Folge Good Work, ein Hinweis in eigener Sache. Ihr habt es euch gewünscht und ganz viele Zuschriften haben mich dazu schon erreicht und jetzt ist es soweit. Good Work geht auf Tour bzw. ist live auf der Bühne zu sehen, zu erleben. Ihr könnt mitschauen, mithören, miterleben, wie ein Good Work Podcast aufgezeichnet wird. Und ich sag mal so, es ist ein echter Knaller. Nämlich Professor Dr. Carsten Schermoli wird mit uns über das Thema Psychologie der Macht sprechen am 20. März hier in Wiesbaden bei Seibert Group. Das ist unser Gastgeber für den Abend. Und ihr werdet auch die Chance haben, euch mal die wirklich spektakulären Räume und Räumlichkeiten von Seibert anzuschauen. Es gibt eine Führung, es gibt die Live-Podcast-Aufzeichnung. Natürlich wird er aus seinem neuen Buch auch vorlesen, der liebe Carsten Schermoli. Ihr könnt ein Buch erwerben und auch signieren lassen. Und natürlich haben wir auch Gelegenheit zum Netzwerken, Austauschen. Es gibt was zu trinken, was zu essen. Und wenn ihr schnell seid, könnt ihr überhaupt noch ein Ticket ergattern, denn die Nachfrage drückt schon ganz gut. Bis 28. Februar habt ihr noch die Chance, ein Early-Bird-Ticket für 29 Euro zu erwerben. Ich packe das mal in die Shownotes. Da ist direkt der Anmelde-Link drin enthalten. Also, sputet euch, wartet nicht zu lange, die Plätze sind begrenzt und ich glaube, es wird ein wirklich rundherum toller Abend. Aber jetzt geht's los mit der Folge Good Work.
Wir haben heute den Anspruch, Arbeit muss glücklich machen. Es ist schon viel gewonnen, wenn sie nicht unglücklich macht, wenn sie nicht krank macht, wenn sie nicht Menschen unwürdig behandelt, sondern wenn sie ein Ort ist, wo wir arbeiten können, unser Geld verdienen und dann nach Hause gehen. Die Verwechslung, glaube ich, ist diejenige, dass wir manchmal denken, Arbeit muss immer sinnstiftend sein. Und da, glaube ich, übertreiben wir es definitiv. Also Arbeit hat immer auch mühsame, öde, repetitive Teile. Und mein Anliegen wäre, dass wir die einfach fair aufteilen.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk, wo wir uns am allerliebsten über Arbeitskultur unterhalten. Das seit vielen Folgen, 250 haben wir schon im Kasten und heute haben wir Besuch aus der Schweiz. Heute zu Gast bei uns im Studio Barbara Bleich und die Menschen unter euch, die sich für Philosophie interessieren, werden Barbara längst kennen. Barbara ist Philosophin, sie ist Autorin, Journalistin. Seit 2021 moderiert sie die Sternstunde Philosophie im Schweizer Radio und Fernsehen. Und für all diejenigen, die diese Sendung, dieses Format noch nicht kennen, eine dringende Hör- und Sehempfehlung. Es ist ein Genuss, klugen Menschen beim Denken zuzuschauen, zuzuhören. Und das moderiert Barbara ganz vorzüglich. Unser Thema heute ist natürlich die Philosophie, die irgendwie wir einmal uns zunutze machen, um auf das Thema Arbeit als Wert, Arbeit als Sinnstiftung anschauen. Und wir haben noch ein Thema, nämlich das Buch von Barbara, was gerade so, ich glaube, letztes Jahr in die Buchregale gestürmt ist und sämtliche Bestsellerlisten auch abgeräumt hat, lautet Mitte des Lebens. Jetzt wisst ihr vielleicht, mein Buch heißt Zwischen Alt und Neu liegt gut. Das ist ja auch sowas wie eine Mitte. Und Mitte des Lebens ist ein Plädoyer, dort genau mal hinzuschauen. Also werden wir auch genau darüber reden. Ganz viele Anlässe, mit Barbara in den Dialog zu treten. Ich freue mich ganz arg, dass sie da ist und sage erstmal, hallo liebe Barbara, schön, dass du hier bist bei Good Work.
Hallo Jule, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Wir sind, glaube ich, ich überlege gerade, du bist tatsächlich, glaube ich, die erste Schweizerin, oder? Nein, stimmt nicht. Ich überlege gerade nochmal, aber das klären wir gleich erstmal. Barbara, erste
Frage, ob das eine Auszeichnung ist oder
eher ja, auf jeden Fall.
Eine Gefahrenzone?
Nein, das ist eine Auszeichnung und ich verrate dir was, Barbara. Natürlich wird der Podcast Good Work als deutsches Format in Deutschland am stärksten gehört, aber auf Platz 2 ist die Schweiz vor Österreich. Also, er wird durchaus auch dort gehört. Also von daher, schöne Grüße gehen in deine Heimat. Und erstmal die Eingangsfrage, die ich hier jedem stelle, nämlich, wie bist du heute in den Tag gestartet, liebe Barbara?
Wie bin ich in den Tag gestartet? Eigentlich so normal, würde ich sagen. wobei ich mir heute tatsächlich Zeit genommen habe, mich hinzusetzen, noch für einen Moment Stille zu sitzen. Das hat nicht jeden Tag Platz, je nachdem, wie schnell die Kinder aus dem Haus müssen oder ob die schon aus dem Haus sind und mein Mann geguckt hat. Genau, heute war der Einstieg eigentlich relativ ruhig.
Ja, ein Moment der Stille sitzen, das heißt, würdest du davon Meditation sprechen oder nennst du es einfach, ich sitze in Stille und denke über die Themen nach? Und
ach, ich mag solche Labels gar nicht so, aber wahrscheinlich jetzt schon, wenn man es genauer wissen wollen würde, wäre es wahrscheinlich schon Meditation.
Ja, das heißt also ein Ritual hast du in dem Sinne nicht am Morgen, ist ja auch sowas, was einige praktizieren und sich da manchmal auch richtig dem beugen fast.
Ich glaube, meine Arbeitstage sind einfach zu divers. Es gibt wenig strikte Abläufe, jeder Tag ist anders. Ich bin auch oft unterwegs an anderen Orten und insofern ist es schwer, so ein richtiges Ritual zu haben. Man könnte natürlich umgekehrt sagen, umso mehr sind Rituale wichtig. Mhm. Man kann sich ja auch etwas mitnehmen auf die Reise und macht dann immer dasselbe, aber ich habe das eigentlich nicht so. Ich purzle meistens irgendwie in den Tag rein. Das stille Sitzen ist mir schon sehr, sehr wichtig, aber es muss auch nicht zwingend am Morgen sein. Aber wenn es am Morgen Platz hat, finde ich das wunderschön, gerade auch jetzt in dieser Jahreszeit, wo es am Morgen noch dunkel ist und man dann so langsam in den Tag hinüber sich begibt. Das finde ich etwas sehr, sehr Schönes, wenn der Tag erwacht, währenddessen man selbst schon wach ist. Das genieße ich eigentlich sehr.
Mhm. Auch eine spannende Perspektive, wenn man selbst wacher ist als der Tag.
Genau.
Man schaut dem Tag beim Wachwerden zu, wie schön. Ich beobachte mich gerade selbst und stelle fest, dass ich ein Klischee im Kopf habe, wie so das Leben einer Philosophin aussieht und ganz viel Abwechslung und ganz viel Bewegung und ganz viel Umeinanderreisen ist da ehrlich gesagt nicht auf Platz 1. Auch wieder so ein Klischee, ja, dass ich wirklich dieses stille Sitzen tatsächlich eher. Deswegen meine Frage, was macht den Philosoph zum Philosoph? Also die Philosophin zur Philosophin, erkennt man sie an der Ausbildung, an der Hinwendung zu den Fragen, also an den Tätigkeiten, oder ist es eher eine Haltung?
Ja, das ist eine Frage, die oft aufkommt und ich glaube auch, dass sie irgendwie sehr nahe liegt, weil man, wenn man jetzt zum Beispiel fragt, was macht eine Historikerin zur Historikerin, würde man wahrscheinlich schon auf den Studienabschluss verweisen. Und niemand würde sich, der sich jetzt einfach in der Freizeit für Historiengeschichte interessiert und gerne Geschichten erzählt oder gerne von früher viel weiß, würde sich dann so hobbymäßig als Historiker bezeichnen. Bei der Philosophie ist das anders. Wir nennen Personen, das ist so ein kleiner Philosoph, nicht unbedingt dann, wenn er oder sie Philosophie studiert hat, sondern wenn Personen eben auf eine bestimmte Art und Weise auf die Welt gucken. Insofern gibt es da so eine kleine Verschiebung oder eine Differenz zu anderen Studienabschlüssen. Ich würde schon sagen, für mich jetzt, wenn ich sage, ich bin Philosophin, meine ich schon, dass ich ein Philosophiestudium hinter mir habe. Ich habe auch in Philosophie promoviert. Ich war lange Zeit an der Universität unterwegs, bin jetzt noch als Dozentin tätig. Das heißt, die Auseinandersetzung wirklich mit der Wissenschaft der Philosophie ist mir schon wichtig und habe ich sehr, sehr lange betrieben. Das ist das eine. Und das andere ist vielleicht die Art und Weise, tatsächlich auf die Welt zu blicken. Philosophinnen und Philosophen interessieren sich normalerweise für sogenannte Fragen zweiter Ordnung. Das heißt, wir fragen nicht nur, wie viel Uhr ist es jetzt, haben wir noch Zeit, sondern was ist überhaupt Zeit zum Beispiel? Oder nicht nur, was ist der Sinn meines Lebens, sondern vielleicht auch, was heißt es überhaupt, die Sinnfrage zu stellen? Also Philosophinnen und Philosophen gucken immer sozusagen nochmal hinter die Fragen. Und dieses Fragen stellen und sich Fragen in der Welt verordnen, ist wahrscheinlich das Hauptgeschäft. Aber du wolltest ja auch wissen, wie so Tage aussehen von Philosophinnen und Philosophen. Und
ja, du hast speziell ja schon gesagt, deiner.
Ich bin zum Beispiel auch Journalistin. Also das heißt, ich mache Philosophie auch im Fernsehen und im Radio oder auch publizistisch. Und dann hat man halt Termine und dann reist man herum. Oder jetzt mit dem Buch bin ich viel auf Lesereise. Das ist jetzt nicht das typische Betätigungsfeld einer Philosophin, aber gehört für mich halt jetzt so dazu.
Das heißt, du bist dann auch ein Stück weit eine Weltenwanderin, also sowohl in dir selbst auch dich umherschauen in deinen Gedanken, aber auch ganz, ganz im Außen. Ist es etwas, was dir leicht fällt, diese Welten zu wechseln, oder würdest du sagen, ist es für mich wie für jeden anderen Menschen auch eine Herausforderung? Vielleicht eine freudvolle?
Ja, ich finde es schon auch eine Herausforderung. Ich bin da vielleicht wiederum sehr typisch Philosophin, dass ich es auch wahnsinnig gerne mag, wenn die Tage leer sind, wenn ich mich einfach zurückziehen kann und lesen und schreiben. Ich bin gerne in der Bibliothek. Ich achte aber, glaube ich, insgesamt so, meistens, ganz gut darauf, dass sich die Tage abwechseln. Also, dass ich nicht eine Woche habe, wo ein Tag nach dem anderen rappelvoll ist mit Terminen, sondern dass ich dazwischen immer wieder diese Pausen habe, wo ich einen Tag gar nichts habe. Und nichts zu haben heißt ja dann nicht, dass ich nicht arbeite, aber dass ich eben in dieser Ruhe sein kann und nicht getrieben von Terminen. Und das Unterwegssein wiederum, das hat natürlich was Schönes, in Kontakt zu sein mit Menschen. Ich nehme meistens den Zug, ich habe selber kein Auto. Und ich finde das Reisen mit dem Zug oftmals auch was wahnsinnig Schönes, um ins Denken zu kommen, so rauszublicken, die Gedanken kommen und gehen, wie die Landschaft kommt und geht, hat auch was Schönes.
Schaust du dir dann bei den Gedanken, die da kommen, zu, oder ist das erstmal gar nicht so ein bewusster Vorgang? Bist du da eher im Fluss drin?
Das kommt natürlich auch wieder auf die Situation an. Also wenn ich irgendwie unterwegs bin und zu einem Termin fahre und
genau, also da bleiben wir mal bei der Situation, genau.
Ja. Ja, dann versuche ich schon, mich zu sammeln, jetzt nicht den Gedanken zuschauen, sondern sehr viel mehr mir nochmal zu überlegen, was sind die wichtigen Punkte, was habe ich mir zurechtgelegt, was ist mir wichtig einzubringen, zum Beispiel.
Du hast auf deiner Webseite geschrieben, ein philosophisches Problem hat die Form, ich kenne mich nicht aus. Das hat mir sehr gut gefallen. Und da kam bei mir die Frage hoch, womit kennst du dich ganz vorzüglich nicht aus?
Mit dem Allermeisten. Also sind wir nicht alle irgendwie Stolperer und Stolpererinnen durchs Leben hindurch, durch dieses Knuddelmuddel des Alltags. Also ich glaube, wir stehen immer wieder an. Ich habe in meinem jetzigen Buch, da kommt das ja vor, das ist ein Zitat von Ludwig Wittgenstein, und ich habe mir da auch eine Passage von der Hannah Arendt noch einmal zurechtgelegt, die ich so schön finde, weil sie sagt, es geht eigentlich nicht darum, Ratschläge zu erteilen, sondern zu anerkennen, dass wir alle Rat brauchen, dass wir alle als Ratsuchende im Leben unterwegs sind und dass es doch darum gehen würde, in der Philosophie, aber ganz generell auch im Gespräch und im Leben, die Ratlosigkeit zur gemeinsamen Sache zu machen. Und ich denke immer wieder, das finde ich eine sehr schöne Definition dessen, worum es mir eigentlich geht, jetzt beim öffentlichen Philosophieren. Also ich philosophiere ja auch für mich im Sinne von, dass ich über Dinge nachdenke und versuche, eine Antwort zu finden auf eine Frage. Aber in diesem Schreiben für ein breiteres Publikum, in meinen Sendungen, in meinen Gesprächen, finde ich dieses Bild, die Ratlosigkeit zur gemeinsamen Sache zu machen, ein sehr hilfreiches. Weil es uns auch auf die gleiche Ebene hebt. Es ist niemand da, der die Lösungen hat oder die endgültigen Antworten, sondern wir sind alle immer wieder ratlos.
Sind wir ja schon mindestens mit einem C auch im politischen Feld, weil das, was wir gerade so erleben im öffentlichen Diskurs, ob wir jetzt auf politische Bühne gucken, auch in der Arbeitswelt, da kommen wir ja schon auch noch ganz sicherlich zu, erleben wir ja eher eine Sehnsucht nach was anderem, oder? Also eher eine Sehnsucht nach Antworten.
Das finde ich jetzt total interessant, dass du sagst, wir erleben eine Sehnsucht nach Antworten. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass du darauf abstellen wirst, dass wir in so einer Zeit des Meinungsdruckes leben. Das gibt es ja auch. Also gar nicht nur die Sehnsucht nach Antworten, sondern die beständige Aufforderung, jetzt gib eine Antwort. Also man hat eine Meinung zu haben. Man hat eigentlich zu allem eine Meinung zu haben. Und einfach mal zu sagen, ich weiß es nicht, ich bin da unentschieden, ehrlich gesagt, ich müsste mich da erst noch einlesen, das scheint ja fast schon total ungewöhnlich zu sein. Also entweder man sagt einfach, ich habe keinen Bock, interessiert mich nicht. Aber wenn man sich interessiert, dann hat man eine Meinung zu haben. Und das halte ich für ein großes Problem, weil ich einfach glaube, erstmal keine Meinung zu haben und noch nicht zu wissen, das ist natürlich die philosophischere Haltung. Erstmal zu gucken, was wären denn mögliche Antworten und wo widerspreche ich mir vielleicht, wenn ich mich jetzt auf die eine Seite stelle. Und dafür fehlt uns oft die Zeit und der Raum.
Ist es die Zeit, der Raum, oder ist es auch, steht das dann nicht auch in dem Verdacht, eine gewisse Unsicherheit zu transportieren, eine mangelnde Souveränität? Das ist ja auch ein Thema in deinem Buch, wenn wir sagen, wir haben keine Meinung, wir sind nicht so unfertig, kommt das so rüber? In welcher Ecke steht diese Haltung, die, wie du sagst, ja eine zutiefst philosophische Haltung ist, zu sagen, ich weiß es eben noch nicht, wie ich zu diesem oder jenem stehe?
Ja, ich glaube, wenn du die Politik ansprichst, ist es natürlich so, dass viele Menschen den Eindruck haben, das ist ja wirklich schon inflationär gebraucht, in dieser Zeit der Polykrisen zu leben, diesen Eindruck zu haben, in einer Zeit der großen Verunsicherung angekommen zu sein. Und da will man natürlich antworten, man will Lösungen. Man hat den Eindruck, so kann es nicht weitergehen. Also will man die Personen, die sich zur Wahl stellen, festnageln auf eine Antwort und hören, wie er oder sie es dann machen will. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem, weil Leute dann schnell irgendwelche Wahlversprechen rausposaunen, von denen eh schon klar ist, dass sie nicht halten können. Oder es ist halt irgendwie unklar. Dann kommt sofort die Frage, Faktencheck, rechnet sich das eigentlich? Mhm. Und ich denke manchmal zurück an diese wunderbare Stelle im Buch Alice im Wunderland. Da gibt es doch, ist das nicht der Hutmacher? Ich kriege es jetzt nicht mehr gerade auf die Reihe, aber da gibt es doch diese Aussage von einer Person, die sagt, man muss eigentlich den Tag beginnen, dass man mindestens schon 8 Sachen sich ausgedacht hat, von denen man nicht weiß, wie sie gehen. Also 8 Dinge, die so utopische Momente. Und jetzt denk dir, Jule, mal 8 Dinge aus, die komplett neu sind. 8 verrückte Dinge. Denk dir 8 verrückte Dinge. Hm. Es wird ziemlich schwierig.
Es ist verdammt
also wir
schwer.
Sind eigentlich gar nicht in der Lage, rauszukommen aus diesen Sachzwängen, aus diesem Tina-Prinzip, there is no alternative, sondern wir sind dauernd eigentlich gefangen in dem, wie wir es schon kennen. Es ist nicht einfach, das Neue zu denken. Und deswegen finde ich das so schwer, wenn man den Leuten, den Politikern immer gleich sagt, jetzt sag schon, wie die Lösung geht, dann besteht ja gar nicht mehr die Möglichkeit, eine Legislatur dafür zu nutzen, erst einmal zu gucken, was gäbe es auszuprobieren und möglicherweise auch die Marschroute zu ändern.
Das ist, und da sind wir ja absolut in der Analogie zu dem, was wir auch gerade in der Arbeitswelt sehen, dass wir ja in so einem komplexen Umfeld, wo wir uns nun mal befinden, viel mehr Raum bräuchten für das Experimentieren, eben nicht auf die Pole zu springen und uns für die eine oder eben andere Seite festzulegen. Und das führt mich so ein bisschen zu deinem Buch, weil was mich, es klingt vielleicht banal, aber was mich sofort angesprochen hat, ist die Mitte des Lebens. Nicht, weil ich zufälligerweise auch Pi mal Daumen da irgendwo bin, sondern was hat es mit dieser Mitte an sich, mit dem Übersehenen vielleicht? Was ist das Spannende an dem, was vielleicht gerade nicht ins Blickfeld gerät? Denn wenn wir jetzt mal altersmäßig schauen, wir reden sehr viel über, was heißt das, wenn Menschen alt sind? Wir reden darüber, was heißt das, wenn Menschen sehr jung sind? Auch in der Arbeitswelt wird sehr viel über die Gen Z gesprochen und über die Gen X und die gegeneinander ausgespielt. Aber was ist das Spannende an der Mitte, an dem vielleicht, an dem kleinen Löchlein, in der Lücke in der Mitte?
Ja, mich hat das auch interessiert, warum es zum Beispiel in der Philosophie kaum Bücher dazu gibt. Also es gibt gerade mal 2 englischsprachige Monographien, die sich befassen mit der Mitte des Lebens. Ansonsten ist das Brachland, währenddessen es auch in der Philosophie sehr, sehr viele, eine ganze Flut an Publikationen gibt über das Alter und über das Sterben, also über das hohe Alter. Und die Kindheit und die Jugend sind entdeckt worden in der Philosophie. Da gab es natürlich schon bei Rousseau Bücher dazu, aber in den letzten Jahrzehnten ist wirklich die Kindheit, die Jugend, das ist das Top-Thema gewesen oder eines der Top-Themen in der Philosophie. Und nichts über diese mittleren Jahre. Und das hat mich auch beschäftigt. Eine bösartige Antwort könnte sein, das ist einfach so eine Grauzone, da passiert nichts Interessantes, so eine Hochebene, das ist irgendwie langweilig. So, das war's. Das ist das eine. Und das andere, was sehr interessant ist, ist, wenn man es zum Beispiel in der Lebenshilfe thematisiert oder in der Psychologie thematisiert, dann geht es immer um die Midlife Crisis. Also dann geht es um dieses krisenbesessene Alter. Und auch das hat mich irritiert, weil ich gedacht habe, ich persönlich finde diese mittleren Jahre als eine sehr interessante, anregende, reiche Zeit, eine Zeit der Fülle, auch eine Zeit, in der es darum geht, viel zu ernten. Natürlich auch eine Zeit, in der Lebenserfahrung plötzlich so greifbar wird. Ein Gut, was wir natürlich noch mehr haben, wenn wir vielleicht das Glück haben, 70, 80, 90 zu werden. Aber dann wiederum können wir natürlich uns nicht mehr so sehr einbringen. Wir haben nicht mehr so viel Verantwortung. In den mittleren Jahren sind wir gerade auch, was die Arbeitswelt anbelangt, oftmals eigentlich in den leitenden Funktionen. Und das ist ja auch ein großes Glück. Es ist viel Verantwortung, es ist ein großes Glück. Und warum sprechen wir so selten darüber? Das war eigentlich genau mein Ausgangspunkt. Mhm.
Ja, auch die Verantwortungslust, die ja drin steckt. Ich komme nochmal zurück zu den besten Jahren. Ein Stück weit wird das ja auch so adressiert, kommt dann oft als ein Euphemismus rüber, weil das, was dann danach kommt, ist ja dann oft eher krisenbezeichnend. Was macht das Positive noch alles aus? Du hast es beschrieben, wir sind oft in der hohen Verantwortung. Mal uns doch mal ein schönes, buntes Bild, was du ja auch in deinem Buch tust, über diese Mitte.
Also wenn ich ein schönes, buntes Bild malen darf, dann muss ich natürlich gleich vorausschicken, dass ein glückliches Leben in der Philosophie nicht bedeutet, immer happy zu sein. Immer super gelaunt, gestimmt, fit, vorne mit dabei, laut, lustig und so weiter. Sondern das gute Leben ist ein Leben in Fülle und dazu gehören schwere Momente, Momente der Trauer, Momente der Verzweiflung ganz sicher mit dazu. Das heißt, die mittleren Jahre, wenn ich sage, das sind die besten Jahre, dann meine ich damit nicht, das ist immer Happy Life. Das ist nicht meine Idee, sondern es ist gerade diese Fülle, die aber eben auch sich daraus speist, dass wir in der Lage sind, glaube ich, mit Schwerem besser umzugehen. Warum? Weil zum Beispiel die Lebenserfahrung einfach eben vorhanden ist. Und Lebenserfahrung, das finde ich immer so interessant, dass wir Mama so die Vorstellung haben, die wir älter sind, wir können jetzt Lebenserfahrung den jüngeren Menschen weitergeben. Und das funktioniert insofern eben überhaupt nicht, dass Lebenserfahrung viel zu tun hat damit, dass man es eben am eigenen Leib erfahren muss. Also denken wir an etwas wie Liebeskummer oder Heimweh. Das sind keine Dinge, über die wir mit 20 ein Buch lesen können und eine Master-Thesis schreiben und dann wissen wir, was das ist, sondern das müssen wir erfahren, wir müssen es durchschreiten. Und so ist es mit ganz vielen Dingen im Leben. Erst wenn wir es durchschritten haben, durchmessen haben, haben wir es auch zu unserem Erfahrungsschatz hinzulegen können. Mhm. Und das ist das, was die mittleren Jahre, glaube ich, kostbar macht, dass wir diesen Schatz der Erfahrung mehr und mehr haben. Und dazu kommt auch, glaube ich, sowas wie so eine stille Souveränität, dass wir einfach auch erfahren haben, nochmal eine Dimension der Lebenserfahrung, dass der Brei immer heißer gekocht, als gegessen wird. Und wir stellen irgendwann fest, so schnell lasse ich mir hier nichts mehr weismachen. Also da gibt's immer Leute, die sagen, ja, pass mal auf und das wird dann richtig schwierig und also da habe ich dann richtig gelitten. Und dann denken wir, ja, und ich mach's für mich, ich guck mal. Es gibt auch dieses schöne Lied von Frank Sinatra, I did it my way. Ich mach's mal auf meine Art und ich gucke mal. Und wenn es dann vorbei ist und durchgestanden, schaue ich, was sind die Lektionen, die ich für mich gelernt habe. Also das sind so Güter in der Lebensmitte, von denen ich denke, dass sie zusammenkommen. Und da orientiere ich mich natürlich dann auch an Aristoteles, an seiner Vorstellung der sogenannten Mesotes-Lehre. Mesotes heißt griechisch die Mitte. Also auch das Mittlere als ein Eingemittetsein zwischen den Extremen. Also du hast jetzt das Eingemittet zwischen alt und neu genannt. Bei Aristoteles ist es stark auch das Eingemittet zwischen Extremen und das ist die eigentliche Tugendhaftigkeit. Also nicht große Furcht, aber auch nicht totaler Übermut, also so das Gefühl von, ich habe überhaupt gar keine Angst, sondern eine leise Vorsicht gepaart mit einem klugen Mut, das wäre so die tugendhafte Einstellung zum Beispiel bezüglich einer Eigenschaft jetzt.
Das gefällt mir total gut, weil je häufiger ich irgendwie gedanklich in Phänomene reinstoße, kommen wir ja oder begegnen mir irgendwelche Pole, Polaritäten, und dass es am Ende immer darum geht, das irgendwie gegeneinander auszupendeln. Vielleicht auch nicht da in exakten Position zu bestimmen, sondern vielleicht auch anzuerkennen, dass es da durchaus auch immer mal ein Pendel gibt, wo man hin und her schwingt. Und du hast in deinem Buch auch geschrieben, dass Alter oft als Treppe bezeichnet wird oder als Metapher verwendet wird, die Alterstreppe. Und das würde ja bedeuten, dass so bestimmte Dinge einfach mit dem mittleren Alter nicht mehr so assoziiert sind. Nämlich zum Beispiel das Neuanfangen. Wie schaust du drauf, das Neubeginn in einer Phase, wo es vielleicht gemeinhin gedanklich eher um was anderes geht?
Ja, also das Bild der Treppe, weil du es jetzt erwähnst, das hat ja auch damit zu tun, dass wir oft diese Lebenstreppe bemüht haben, früher vor allem, als so ein naturalistisches Bild der Lebensphasen. Es geht halt hoch und da gibt es gewisse Treppenstufen, die man nehmen muss, dann ist man oben angelangt und dann geht es wieder die Treppe runter. Und dieses Bild, glaube ich, ist einfach nicht mehr zeitgemäß, weil wir auch heute Lebensläufe haben, die immer wieder hoch und runter gehen. Die Stufen sind extrem unterschiedlich groß in den einzelnen Biografien. Wir sprechen heute vom Lifelong Learning. Also es ist nicht so, dass wir einmal die Stufe des Lernens erklommen haben und das war's, sondern man kann immer wieder ansetzen. Und trotzdem ist es eben auch nicht richtig zu behaupten, wie das einige auch tun, dass wir in einer sogenannten altersirrelevanten Zeit leben. Das scheint mir falsch zu sein. Das Leben ist nicht altersirrelevant. Unsere Körper altern, wir haben gewisse biologische Marker, die einfach vorhanden sind, also bei der Frau zum Beispiel die Fruchtbarkeit, die irgendwann an ein Ende kommt, aber auch andere Dinge, die Art und Weise, wie wir unser Hirn benutzen können, also die Intelligenz, die sich ja verändert, weg vom Kurzzeitspeicher hin zu mehr Fähigkeiten, Dinge zu verknüpfen, soziale Intelligenz, die eher weiter zunimmt, also lauter Dinge, von denen ich denke, wir sind eben nicht altersirrelevant. Es ist schon so, dass wir uns im Alterungsprozess verorten müssen und wir alle sind sterblich. Das heißt, ein menschliches Leben klug zu leben, heißt immer auch, sich in der Zeit zu verorten. Aber du wolltest noch auf einen anderen Punkt hinaus. Sag noch mal kurz.
Ja, mir ging es auch um das Thema, inwieweit ist auch Platz und Raum dafür, klingt nach einer rhetorischen Frage, ich weiß, auch in der Mitte noch mal neu zu starten. Gerade wenn wir jetzt mal, genau. Ja. Weil das, die Erzählstränge sind dafür eher dürftig und wenn wird es auch so wahnsinnig ins Schaufenster gestellt. Da ist ein Mensch, der mit 55 oder mit 60 Jahren nochmal gründet. Das hat dann gleich sowas, lass uns diesen Mensch bitte mal hier in den Zirkus bringen, der Mann mit dem längsten Bart oder was auch immer. Also es sieht, als ist wirklich abnormer aus und ja, ich empfinde selbst das ganz anders.
Die Frage ist ja, warum sind wir so begeistert ob solcher Geschichten? Also warum finden wir so unfassbar toll, dass es da eben dann die Buschauffeurin gibt, die mit 65 plötzlich The Voice Great Britain gewinnt? Genau. Und das hat wahrscheinlich genau damit zu tun, dass viele Menschen denken, boah, jetzt sind alle Züge abgefahren, jetzt hocke ich hier und mein Leben geht ewig so weiter und das war's jetzt. Und dann sehen wir uns nach diesen Geschichten. Und ich glaube, es gibt zwei philosophische Antworten darauf. Das eine ist die Antwort zu sagen, schon richtig, gewisse Züge sind abgefahren, aber das hat auch sein Gutes. Und da versuche ich im Buch auch zu zeigen, dass Routinen nicht zwingend was Schlechtes sind und dass schon besser zu wissen, wo es mir gefällt, was ich wirklich kann, was meine Stärken sind, wo vielleicht meine Schwächen sind, wo es mir wohl ist, das sind ja auch großartige Güter, die ich nicht missen möchte. Und wenn ich mal weiß, wo mir wohl ist, warum soll ich noch tausendfach neu aufbrechen? Also da würde ich gerne den Begriff der Philosophin Eva von Redeker einwerfen, die sogenannte Bleibefreiheit. Die Freiheit, die daraus entstehen kann, dass ich eben nicht mehr zwingend immer was Neues anfangen muss, sondern dass ich vielleicht auch erkennen kann, ja, ich habe schon ganz viel gefunden und es behagt mir, wo ich bin und ich kann im Kleinen vielleicht, wenn ich Lust habe, nochmal aufbrechen. Ich suche mir ein neues Hobby oder ich habe plötzlich Lust, eine ganz verrückte Reise zu machen. Oder ich merke, ich hätte irgendwie Lust auf einen neuen Freundeskreis und suche mir jetzt mal eine Gruppe, die sich genauso wie ich für Botanik interessiert oder was auch immer. Also da gibt es ja auch die Möglichkeit, in der Freizeit dann so kleine Ausbruchmomente zu finden. Und das andere gibt natürlich die Möglichkeit, noch einmal aufzubrechen, und zwar gerade in den mittleren Jahren. Das ist eben der Unterschied zum Alter. Da, glaube ich, ist dieses Gefühl von, ich bin irgendwo gelandet, wo ich nicht hundertprozentig glücklich bin damit, aber ich kann nicht mehr aufbrechen, weil ich jetzt wirklich schon 80 bin. Das kann da schon mit Trauer verbunden sein. Und ich glaube, in der Mitte des Lebens stellt sich dann halt die Frage, wie risikobereit bin ich? Also bin ich bereit, jetzt meine feste Stelle zu kündigen und zu sagen, ich wage es, ich mache mich selbstständig, ich habe immer geträumt davon und jetzt ist der Moment da. Und ich glaube, das Kriterium, ob ich eher auf Bleibefreiheit setze oder ob ich eher setze auf totaler Ausbruch, ist die Lebendigkeit. Also fühlt sich das, was mir Halt gibt, als eine Form von Gefäß, in das ich mein Leben gegossen habe, und ich kann in diesem Gefäß immer noch lebendig sein, also wachsen, Stoff wechseln, in Kontakt sein, berührt werden, mich entwickeln? Oder ist dieses Gefäß mehr so was wie ein Stagnation generierendes Gefängnis, so ein Kerker? Ich kann nicht mehr wachsen, ich bin eingemauert, es ist kalt, es ist düster. Ich glaube, dann muss ich da raus.
Und das, mir gefällt das sehr, sehr gut mit dem Lebendig, weil ich kann da sofort anknüpfen. Ich glaube, ich habe es hier auch schon mal geteilt, dass ich, und das ist tatsächlich weit vor den mittleren Mitte des Lebens bei mir gewesen, dass ich so ein Erlebnis hatte, dass ich ins Büro gefahren bin in meiner Angestelltenzeit. Inzwischen bin ich ja auch selbstständig. Also ich zähle, wenn du so willst, genau zu diesem Exemplar. Und an mir selbst festgestellt habe, dass ich mit großer Begeisterung ins Büro gefahren bin und dann über den Tag so verwelkt bin. Da ist so diese, so ein Stück weit diese Lebenskraft aus mir raus. Und dann habe ich gesagt, na, dafür fühlst du dich viel zu jung und viel zu lebendig, um dieses Gefühl dauerhaft akzeptieren zu können. Also Lebendigkeit als Indikator dafür und vielleicht sogar ein Stück weit oder tatsächlich unabhängig vom biologischen Alter, kann das ja ein Wegweiser sein. Macht es Sinn, das Bleiberecht in Anspruch zu nehmen? Ja, auch das besteht, gefällt mir auch sehr gut. Oder ist das ein Hinweis darauf, dass eine Veränderung ansteht? Und gefällt mir sehr gut, das reinzubringen nochmal. Also von daher ganz viel auch Spannendes, was in dieser Phase passiert, auch gerade im Hinblick auf dessen, was uns hier beschäftigt, nämlich die Arbeitskultur, eher in einem individuellen Blick jetzt natürlich. Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Ich komme ja, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erzählt, aus einer großen Familie. Also ich habe relativ viele Nichten und Neffen und die sind alle irgendwo zwischen 20 und Mitte 30 ungefähr alt. Und wir reden natürlich auch viel über Fragen von Arbeit, von Zukunft der Arbeit und welche Anforderungen und Erwartungen sie an einen Arbeitgeber auch haben. Und ein Thema kommt immer wieder hoch, nämlich die Flexibilität. Und das zeigt sich auch unter anderem in der Studie, die gerade PwC rausgegeben hat, 2024, dass 80% der 18- bis 29-Jährigen ein Angebot wünschen, das flexibles Remote-Arbeiten auch aus dem Ausland ermöglicht. Also das ist nicht einfach nur ein abstraktes Wünsch-dir-was-Programm, sondern das ist Realität. Das sind harte Anforderungen, mit denen sich die Unternehmen heute einfach auseinandersetzen müssen. So, Fragezeichen, wie geht das? Rechtssicher und geregelt. Und darauf hat unser heutiger Kooperationspartner Whatever Works eine Antwort parat. Whatever Works ist ein junges Unternehmen, gehört zur Jobrad-Gruppe und sie haben sich genau das zur Aufgabe gemacht, nämlich Partner zu sein, eine Compliance-Plattform zu bieten für Unternehmen, die wiederum ihren Mitarbeitenden flexibles Arbeiten auch aus dem Ausland heraus und die effiziente und sichere Organisation von Vacations ermöglichen wollen. Wenn das ein Thema ist, mit dem ihr euch beschäftigt, dann schaut euch doch unbedingt mal das Thema an bei Whatever Works. Ich packe es nochmal in die Shownotes. Vielleicht ist das genau das, was ihr aktuell sucht und gut gebrauchen könnt. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Woher kommt denn Das geht ja fast in diese Richtung auch. Dann auf der anderen Seite, ich nehme nochmal das Wort Sehnsucht nach dem Neuen. Also wir sehen in der Arbeitswelt New Work. Ich lässt da ja immer so ein bisschen darüber, ja, weil ich ja denke, neu allein ist kein Selbstzweck, aber freue mich da natürlich auf deinen Blick. Die Sehnsucht nach dem Neuen auf der einen Seite und dann immer wieder diese Erzählung von Menschen haben Angst vor Veränderung. Das passt ja nicht richtig gut zusammen, Barbara.
Ja, das ist interessant und ich glaube auch, dass beides in uns wohnt. Also wie ich es vorhin gesagt habe, Veränderung ist immer ein Risiko und birgt immer auch die Notwendigkeit, den Mut zu haben, Sicherheitsnetze zu kappen. Und deswegen glaube ich, das geht tatsächlich eigentlich Hand in Hand. Und Menschen sind da wahrscheinlich auch unterschiedlich gestimmt. Die einen sind eher neugierig und brauchen viel Neues, andere setzen eben lieber auf diese Sicherheitsnetze. Da muss man vielleicht auch so ein bisschen gucken. Eine Tragik der Arbeitswelt ist ja, dass oft alle über einen Kamm geschert werden. Und schön wäre ja ein Arbeitsklima, in dem Menschen ein bisschen mehr dem Rechnung tragen können, was sie so ausmacht. Also sind sie eben eher diese Neuigkeitsfanatikerinnen, sage ich jetzt mal, oder sind sie eher diejenigen, die die Bleibefreiheit verteidigen würden? Und Menschen sind da unterschiedlich.
Wir kommen, und du kommst in dem Buch ja da ganz klar auch hin, an einen Vorgang, ich nenne es mal Prozess, den wir in der Mitte des Lebens besonders häufig tun, unwillkürlich, und der auch zunehmend in der Arbeitswelt auch eingefordert wird, nämlich das Thema Reflexion und auch Bilanz ziehen. Und ich finde das bemerkenswert, also wie oft ich, ob es jetzt hier im, ich sage immer mein digitales Wohnzimmer, LinkedIn lese, wir müssen reflektieren. Und tatsächlich ist es so, dass ich das erlebe in der Arbeitswelt, dass dafür Raum bereitgestellt wird. Und ich würde ganz gerne mit dir mal ein bisschen in Begrifflichkeit hier klären, weil ich kannte es tatsächlich nicht, nämlich das Telische, das Atelische. Und du hast noch ein drittes dazugefügt, nämlich im Außen orientiert. Was ist denn bitte telisch, atelisch? Klär das doch mal für uns, auch vielleicht vor dem Hintergrund der Reflexion.
Ja, gerne. Und weil du den Begriff der Bilanz erwähnt hast, Mama, muss ich so schmunzeln, weil Bilanz, da denken wir ja immer daran, dass wir einfach mal gucken, was ist quasi, was schreiben wir unten dran? Eine Null oder ein Minus oder ein Plus?
Ja, ein bisschen also Plus, sagen, ein bisschen Minus und unten.
Ja, genau. Also was haben wir investiert, was ist hinten rausgekommen, das ist die Bilanz. So als könnte man dann auch das Leben bilanzieren oder ein Arbeitsjahr bilanzieren. Und darüber denke ich im Buch ja auch ausführlich nach. Was sind eigentlich so Gefühle wie Reue, Stolz und Dankbarkeit? Woraus speisen die sich? Und wie können wir philosophisch klug darüber nachdenken? Aber jetzt hast du dieses Telische und das Atelische eingebracht. Das ist eigentlich eine Unterscheidung, die zurückgeht auf ein Buch von Kiran Setia, einem Philosophen, der am MIT in Boston lehrt und der eben einer der wenigen ist, der auch über die Mitte des Lebens ein Buch geschrieben hat. Und er verwendet dieses Begriffspaar, um zwei unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Seinsweisen zu beschreiben. Die telische Seinsweise, die sehr stark zielfokussiert ist. Telisch kommt von griechisch telos. Telos heißt das Ziel. Also eine Seinsweise, bei der es eigentlich immer darum geht, etwas zu erledigen, von dem aus ich das Nächste anpacken kann. Und lange Zeit sind wir notgedrungen im Leben so unterwegs. Also denken wir mal daran, wie viel wir erledigen müssen, werden müssen in den jungen Erwachsenenjahren. Also wir müssen erstmal ausziehen von zu Hause, wir müssen eine Ausbildung machen, vielleicht ist es auch umgekehrt, wir müssen unser erstes Geld verdienen, wir müssen lernen überhaupt mit diesem Geld zurechtzukommen, Budgets zu machen und so weiter. Dann gibt es Entscheidungen zu fällen im Privatleben. Vielleicht verlieben wir uns. Es gibt vielleicht eine Person, die mit uns zusammenziehen will. Wollen wir das nicht? Was ist unsere Lebensform? Was ist unsere Form der Liebe? Es gibt ja heute 1000 Formen von Beziehungsmodellen, die man leben kann. Wollen wir Kinder? Wollen wir keine? Wollen wir ein Haustier? Wollen wir keine? Wollen wir auf dem Land leben, in der Stadt leben? Es ist eigentlich, vieles gilt es zu entscheiden und in diesem Entscheiden eben auch immer etwas zu werden. Und dann kommt der Moment in der Mitte des Lebens, wo wir eigentlich schon so viel geworden sind, dass jetzt auch mal gut wäre. Man könnte jetzt aufhören damit. Und Kiran Setia stellt fest, dass das unfassbar schwierig ist. Und das hat zu tun damit, dass er etwas beschreibt, was schon der Philosoph Arthur Schopenhauer beschrieben hat, dass wir nämlich sehr oft, wenn wir ein Ziel erreicht haben, nur ganz kurz zufrieden sind und uns ganz kurz freuen. Aber kaum haben wir die Weiterbildung abgeschlossen und uns 5 Minuten gefreut haben, denken wir schon, Mensch, was mache ich denn jetzt als Nächstes? Und ich glaube, das ist sehr vielen Menschen vertraut. Auch zum Beispiel so dieses Gefühl von, ha, jetzt habe ich frei, jetzt habe ich eine Woche Ferien. Und kaum ist der erste Tag vorbei, denkt man, was könnte ich denn jetzt mit diesen Ferien anfangen? Jetzt müsste ich doch was Sinnvolles tun. Jetzt müsste ich doch diese Zeit kreativ nutzen. Also wenn schon frei, dann könnte ich doch jetzt den Estrich aufräumen. Und schon ist das nächste Projekt wieder da. Und diese andere Seinsweise wäre eben die athelische, also dieses nicht zielfokussierte. Also dann eben zu sagen, und ich habe jetzt die Weiterbildung, ich habe die feste Stelle und jetzt möchte ich mal einfach stärker Dinge um ihrer selbst willen tun. Also diesen Podcast machen, Jule, weil du diesen Podcast machst und weil du diesen Podcast gerne machst und nicht, um möglicherweise eine bessere Stelle zu bekommen, einen besseren Podcast, einen Preis zu gewinnen, zur Podcasterin des Jahres zu werden, mehr Follower zu haben. Und wenn du dann die mehr Follower hast, dann machst du noch das eigene Podcast-Unternehmen, noch mit dem größeren Podcast und dann expandierst du und so weiter. Und das zu lernen, in dieses Athelische wieder reinzukommen, ist deswegen wichtig, weil in diesem thelischen Lebensstil eben so wenig Raum bleibt, um wirklich zu innerer Zufriedenheit zu finden, so ungefähr die sehr kurze Erzählung.
Da schließen sich mir ungefähr 796 Fragen an, deswegen habe ich jetzt wie immer mal die Herausforderung, die rauszupicken, die mich besonders anspringt. Und wenn ich auf unsere Arbeitswelt schaue, würde ich sagen, sehe ich ganz viel thelisches Denken und Handeln und nicht so sehr athelisches. Was anderes, was mich auch anspringt, ich denke sofort an das Flow-Prinzip von Csikszentmihalyi. Das würde doch dann zutiefst was Athelisches beschreiben, oder? Also dieser Zustand, in dem ich mich in einer Aufgabe völlig mit der Aufgabe verknüpfe, ja, wo ich einen Zustand erlebe, dass Raum und Zeit um mich herum vergessen sind. Genau. Siehst du da Anknüpfungspunkte, Parallelen?
Absolut. Also ich glaube, dieses athelische Gestimmtsein bereitet den Boden, um diese Flow-Momente von Csikszentmihalyi erleben zu können. Der Klassiker bei den Beispielen ist ja immer der Kletterer an der überhängenden Wand, der natürlich insofern sich Ziele setzen muss, als er sich immer überlegen muss, wo schlage ich den nächsten Haken ein, um mich hochzuziehen. Aber natürlich kann der nicht während des Kletterns sich überlegen, was koche ich heute Abend? Habe ich denn den Koffer schon gepackt für das nächste Wochenende? Was muss ich in der Arbeit noch erledigen? Sondern es ist wirklich dieses ganz im Moment sein. Und ich möchte damit nicht sagen, dass jetzt in allen Büros der Welt das athelische Leben einziehen muss, weil wenn ich mir jetzt so überlege, ich bin natürlich auch froh, wenn ich an ein Meeting gehe und die Menschen ihre Ziele erreicht haben, also ihre Aufgaben erledigt mitbringen. Das gehört zur Arbeit natürlich auch dazu, aber wir bestehen ja auch nicht nur aus Arbeit. Also ich glaube, das ist eben auch das Verrückte, dass wir oftmals dieses Leistungsideal, dieses Gefühl von Erledigen, Erledigen Willens, um weiterzukommen, das Nächste, dass wir das auch in der Freizeit machen.
Das und da nochmal ein ganz spannender Punkt, also dieses verzweckte Denken, ja, dieses Umzu, was wir aus vielleicht einer Arbeitsumgebung oder vielleicht schon geprägt durch die Schule, durch die ersten Bildungsinstitutionen in unser gesamtes Leben mit einbringen, auch in unsere Privatwelt. Und du hast dem ja noch was Drittes an die Seite gestellt, nämlich es gibt, also wenn wir jetzt einmal das Thelische, Athelische, und ich glaube, da freuen sich auch viele Hörerinnen und Hörer, wieder so ein bisschen was gelernt zu haben, also mir geht es zumindest immer so. Das Dritte wäre das, nach außen orientiert zu sein. Du hast es, glaube ich, auch im Buch anhand von wenn ich singe, als Beispiel. Vielleicht magst du das nochmal illustrieren. Mhm. Wie könnte diese dritte Variante aussehen?
Genau, also es gibt, ich muss es vielleicht so sagen, es gibt die dritte Variante, die als das reflexive Gestimmtsein beschrieben wird. Da geht es mehr darum, vielleicht genau das Singen ist ein gutes Beispiel. Ich kann natürlich Gesangsstunden nehmen, um meine Singfähigkeiten zu verbessern. Ich kann für mich singen und im Singen aufgehen. Ich kann aber auch in einem Chor singen und in diesem Singen zu einem größeren Ganzen beitragen und in diesem Gesang auch ein Stück weit das Projekt des Chorgesangs oder das Projekt des gemeinsamen Klingens verwirklichen. Und da sind wir, glaube ich, an einer wichtigen Stelle, die schön überleitet zu dem, was Erik Eriksson mit seiner Frau gemeinsam in seinem Buch in den 1960er Jahren beschrieben hat. Da geht es darum, dass Erik Eriksson ausgehend von C.G. Jung auch so eine Stufenidee entwickelt, wann wir eigentlich wie im Leben stehen sollten. Und er meint, dass in den mittleren Jahren das Prinzip der Generativität ganz wichtig wird. Und gemeint ist damit, dass es eben uns lange Zeit darum geht, uns selbst zu entwickeln, uns zu finden, uns zu entfalten, uns abzugrenzen, überhaupt eine eigene Stimme zu entwickeln, in Abgrenzung von dem, was die Eltern uns vorgelebt haben. Und dann kommen wir in diese mittleren Jahre und da geht es sehr viel mehr darum, sich zu öffnen auf den Außenraum hin und sich zu überlegen, was kann ich denn in meinem Tätigsein weitergeben an zukünftige Generationen, an ein Gemeinwohl, an ein größeres Ganzes. Und er glaubt, nur diejenigen Menschen werden in dieser Phase wirklich tief glücklich sein, die diesen Schritt machen zu dieser Generativität hin. Ja, ich untersuche im Buch einfach dann, was ist die philosophische Entsprechung? Und da gibt es tatsächlich Ideen zu den Theorien des Sinns im Leben, wo das sehr, sehr ähnlich gesagt wird.
Im Kern geht es ja dann darum, sich ein Stück weit auch von den Verwicklungen und engen Grenzen der eigenen Person und von der persönlichen Weiterentwicklung zu emanzipieren, zu lösen, einen Gedanken vielleicht zu verfolgen, der größer ist als man selbst. Wir schwenken ein. Ich glaube, man hört es schon so langsam in Richtung auch das, was vielfach jetzt als Purpose bezeichnet wird, die Suche nach dem Sinn. Vielleicht schwenken wir da mal rüber, weil ich glaube, das interessiert unsere Hörerinnen und Hörer doch sehr. Wie stehst du dazu? Ist Arbeit ein Sinn an sich, ein Sinnspender an sich? Entschuldigung, ein Sinnspender.
Ich finde so interessant der Begriff Purpose. Der ist für mich als Philosophin ganz fremd, weil Purpose klingt für mich wieder so verzweckt. Und ja, darum geht es in der Sinnfrage in der Philosophie gerade nicht. Also das ist gerade nicht die Idee. Es gehe jetzt englisch gesprochen sehr viel mehr um Meaning. Das scheint mir wichtig zu sein. Ist die Arbeit ein Sinnspender an sich? Die Frage ist das eine normative Frage oder eine deskriptive Frage? Für viele Menschen, deskriptiv gesehen, ist sie das überhaupt nicht. Die empfinden ihre Arbeit als sinnentleert. Denken wir nur an den Terminus der Bullshit-Jobs von Graeber, der beschrieben hat, wie es Menschen gibt, die irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen, Tag ein, Tag aus und sich vorstellen, dass es wirklich absolut keinen Unterschied machen würde, wenn es ihren Job nicht gäbe. Das sind diese Bullshit-Jobs. Und die haben eben genau dieses Gefühl nicht, dass ihre Arbeit sinnstiftend ist. Und dann geht natürlich wirklich etwas schief. Solche Menschen sind unglücklich bei der Arbeit. Das Gegenteil wären jetzt Jobs, bei denen Menschen das Gefühl haben, es ist enorm sinnstiftend, was sie tun. Nehmen wir vielleicht eine Lehrerin, die sich hingebungsvoll um Kinder bemüht in der Grundschule, die schaut, dass jedes Kind sein Plätzchen hat, dass jedes Kind irgendwie sich gesehen fühlt, vorankommt. Eine enorm sinnstiftende Arbeit. Die Verwechslung, glaube ich, ist diejenige, dass wir manchmal denken, Arbeit muss immer sinnstiftend sein. Und da, glaube ich, übertreiben wir es definitiv. Also Arbeit hat immer auch mühsame, öde, repetitive Teile. Und mein Anliegen wäre, dass wir die einfach fair aufteilen. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was besonders attraktiv sein soll, das Büro zu putzen. Dann lasst uns das doch so organisieren, dass alle mal ein bisschen Büro putzen und die Person, die das Büro reinigt, mal eine Weiterbildung kriegt und vielleicht einen anderen Job machen kann. Das wäre so eine Idealvorstellung vielleicht. Also ich glaube einfach, wir haben ein zu überzogenes Ideal von Arbeit, wenn wir denken, bei der Arbeit muss es immer darum gehen, mich zu verwirklichen, Sinn zu finden und so weiter. Das war im Übrigen nicht einmal die Idee von Karl Marx. Also Karl Marx hat nie gesagt, Arbeit muss jetzt immer Selbstzweck sein und ganz großartig und so. Sondern für ihn war immer klar, Arbeit hat fremdbestimmende Momente. Deswegen sollten wir weniger arbeiten und dafür sorgen, dass wir Freizeit haben, wo wir selbstbestimmt leben können. Und das scheint mir eigentlich ziemlich klug zu sein. Also ein Teil Fremdbestimmung
kriegen wir nicht weg. Mhm.
Ja.
Und da, ich glaube, da sind wir auch ein Stück weit an dem, was ja auch an den Grundgedanken von New Work auch kritisiert wird. Ist das vielleicht auch eine überzogene Vorstellung? Okay, es ist auch von Friedrich Bergmann als Utopie formuliert worden. Die nächste Frage, die sich ja dann daran anschließt und die sehe ich durchaus auch häufiger diskutiert, wer ist dann dafür verantwortlich? Also das führt ja dann zu dem nächsten Punkt, so nach dem Motto, mein Arbeitgeber ist für meine Sinnerfüllung auch zuständig. Ist ja eine schräge Betrachtungsweise, oder?
Jein. Also dass Arbeitgebende in die Pflicht genommen werden, dafür zu sorgen, dass Arbeitsplätze attraktiv sind, dass Menschen nicht ausbrennen, dass Menschen sich gesehen fühlen. Denn vieles hat ja auch damit zu tun, also wenn wir vielleicht noch einmal auch über diese Generativität sprechen, da geht es darum, dass wir zu einem größeren Ganzen beitragen können. Wenn ich in einer Firma irgendein Mini-Detail erledigen muss, über Jahre hinweg, ich sehe das große Ganze aber nie, dann werde ich eher den Eindruck haben, was soll das hier eigentlich? Es gibt ja diese schöne Geschichte, die immer wieder erzählt wird von den drei Steinmetzen. Ich weiß nicht, ob du sie in jeder dritten Folge erzählst. Also diese drei Steinmetze, die vor einer Kathedrale sind und da geht ein Passant vorbei und fragt den einen, was tust du hier? Und der sagt, ich haue Steine. Wenn ich den hier fertig habe, dann ist Feierabend. Und dann fragt er den zweiten, was tust du? Und er sagt, ich haue hier Steine, damit ich mein Brot verdienen kann, um meine Familie zu ernähren. Und der dritte sagt, ich haue Steine, guck mal, ich baue mit an der Kathedrale. Und die Frage ist, was sind das für Gestimmtheiten? Und wer empfindet wohl am meisten Sinn in seiner Tätigkeit? Wahrscheinlich der dritte, der zweite am zweitmeisten und der erste wahrscheinlich am wenigsten. Aber wir müssen es irgendwie schaffen, die Kathedrale sichtbar zu machen für die Arbeitnehmenden. Weil das, glaube ich, enorm wichtig ist, dass man den Eindruck hat, das, was ich hier tue, ist wichtig für die Kathedrale. Und eine Kathedrale ist was Schönes, das ist was Großartiges, es ist was Langfristiges, es ist auch etwas, was die Zeit überdauert. Es ist nicht so ein Hype, was man im Jahr nicht mehr braucht und wieder wegwirft. Und das scheint mir wichtig zu sein. Die Arbeitnehmenden wiederum, da denke ich eben, Arbeit ist auch dazu da, Geld zu verdienen. Das vergessen wir manchmal. Arbeit ist nicht einfach der Fun-Faktor im Leben, wo ich mich verwirklichen kann. Und ich würde manchmal gerne auch wieder daran erinnern, es ist schon viel gewonnen, wenn Arbeit nicht unglücklich macht. Wir haben heute den Anspruch, Arbeit muss glücklich machen. Es ist schon viel gewonnen, wenn sie nicht unglücklich macht, wenn sie nicht krank macht, wenn sie nicht Menschen unwürdig behandelt, sondern wenn sie ein Ort ist, wo wir arbeiten können, unser Geld verdienen und dann nach Hause gehen. Das ist schon viel so. Und da auch mal zufrieden zu sein damit, finde ich wichtig. Mhm. Also nicht überzogene Vorstellungen zu haben. Aber ein bisschen mehr verlangen darf man natürlich, eben genau diese Idee, die Kathedrale zu sehen. Das fände ich schon wichtig.
Das Bild ist sehr schön und ich übersetze es so, dass die Verantwortung dann bei der Organisation der Arbeit liegt, das eben nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Verantwortung des Einzelnen ist es aber auch, diesen Blick einzunehmen und auch darauf zu schauen, auf die gesamte Kathedrale. Denn ich würde auch sagen, vielleicht gelingt das auch nicht immer an jeder Stelle bei jedem Arbeitnehmenden gleich gut. Und was du eben mit den überzogenen Vorstellungen sagst, da würde ich gerne noch mal reingehen. Ich bin ja auch Lehrbeauftragte einer Hochschule für Organisationsentwicklung und das hat mich ehrlich gesagt sehr, sehr bewegt, als eine studierende junge Frau Anfang 20 sagte, mich erfüllt das mit sehr viel Druck und Sorge, wie es mir gelingen könnte, einen Job zu finden, der auch diesem Sinn, meinem Sinn, wirklich zuträglich ist, der diesen Ansprüchen genügt. Und das fand ich befremdlich im ersten Moment und vor allen Dingen auch hat es mich sehr bewegt, dass ein junger Mensch schon mit so einer sehr hohen Anspruchshaltung reingeht. Und gleichzeitig dachte ich, wow, welche Fragen sich junge Menschen heute schon sofort stellen? Wie schaust du drauf?
Ja, die Frage ist ja auch, was sie damit gemeint hat, mit dieser Sinnfrage. Also grundsätzlich, dass junge Menschen heute zum Teil einfordern, dass sie eine Arbeitsstelle haben möchten, wo sie eben die Kathedrale sehen und die Kathedrale gut finden. Also zum Beispiel auch wissen wollen, ist meine Firma nachhaltig aufgestellt? Werden da grundlegende ethische Prinzipien berücksichtigt? Das kann ich natürlich nur gutheißen. Das finde ich richtig. Also so kann sich eine Arbeitswelt und letztlich auch die Welt insgesamt auch verändern. Ich glaube, es kann aber auch mehr eben sowas sein wie, ich möchte gerne, dass ich irgendwie erfüllt nach Hause gehe am Abend. Und das kann ja auch damit zu tun haben, wie organisieren wir Sitzungen? Wie gehen wir miteinander um? Gibt es diese kleinen Momente, wo ich mich gesehen fühle? Das hat dann gar nicht nur damit zu tun, was ist der letzte Zweck der Firma, sondern auch mit der Firmenkultur. Also wie gehen wir miteinander um? Das scheint mir ebenso wichtig zu sein. Und manchmal wird ja so ein bisschen negativ gesprochen über diese Generation, dann heißt es, es sind jetzt alles Quiet Quitter, die machen nur noch Dienst nach Vorschrift, die wollen alle nur noch 60% arbeiten und gehen pünktlich um 5 nach Hause. Und der böse Vorwurf wäre dann, die haben ja gar kein Interesse an der Kathedrale, denn wir alle wissen, die Kathedrale braucht auch noch Überstunden, die braucht die Extrameile, die braucht Leute, die sagen, es reicht nicht einfach den Stein zu polieren, sondern man muss ihn perfekt polieren. Und da würde ich immer gerne zurückfragen, ja, was bringt diese jungen Menschen eigentlich dazu? Was ist der Grund, weswegen wir so ein Phänomen haben wie dieses Quiet Quitting, also diese stille innere Kündigung, dieses Gefühl von, ich spiele hier nicht mehr mit in dieser Leistungsgesellschaft. Und ein Grund scheint mir zu sein, dass dieses neoliberale Versprechen, wenn du dich nur richtig bemühst, dann schaffst du es auch on the top. Das funktioniert so halt nicht mehr und das haben diese jungen Menschen einfach auch gesehen. Sie sehen außerdem eine Generation, und das ist unsere Generation, der Menschen im mittleren Alter, die Burnouts erleiden, die Sinnfragen stellen, die ausgelaugt sind, die unzufrieden sind und denken sich vielleicht auch, vielen Dank, so möchte ich nicht enden. Also ich glaube, da haben wir schon auch kritische Fragen daraus abzuleiten.
Das finde ich absolut. Also zum Teil ist es ja auch das, was dann aus den älteren Generationen als Kritik vorgebracht wird, genau das Produkt dessen, was sie vorleben. Und ich kann da mitgehen und würde das gern mal zum Punkt nehmen, zu unserem letzten Thema zu kommen, nämlich wie spielt denn Glück und glücklich sein in der Arbeit und Leistungsgedanken miteinander? Weil das ist ja auch etwas, ein Spannungsfeld, mit dem du dich durchaus beschäftigst, liebe Barbara.
Ja, das finde ich auch total interessant, weil ich glaube, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob Arbeit glücklich machen muss. Ich finde, sie sollte in erster Linie nicht unglücklich machen. und ich glaube auch, dass es so eine Verschiebung gab, dass man uns irgendwann weiß gemacht hat, wenn du deinen Job nicht leidenschaftlich liebst, dann bist du keine gute Mitarbeiterin. Also wer im Mitarbeitendengespräch, im Jahresgespräch sagt, ja, läuft so mein Job, ehrlich gesagt, macht mir jetzt nicht groß Spaß, aber ich glaube, ich komme zurecht, der bekommt sicher keinen Bonus. Sondern man will schon die Leute, die leidenschaftlich bei der Arbeit sind, wie sowieso Leidenschaft die Währung unserer Zeit ist. Leidenschaft, Intensität, wir brennen für die Arbeit. Und dann weiß man sofort, naja, wer für die Arbeit brennt, brennt halt eher auch aus. Und da mal irgendwie zu sagen, wir müssen nicht alles leidenschaftlich gern tun und dieses Gefühl von, ein guter Mitarbeiter ist ein Mitarbeiter, der leidenschaftlich bei der Sache ist, hat wirklich auch diese Gefahr des sogenannten Workism, also einer Ideologie, in der die Arbeit überhöht wird, in der wir dann eben auch bereit sind, rund um die Uhr zu arbeiten, weil wir es ja so gerne tun. Also diese Idee, Work-Life-Balance war gestern, ich bin leidenschaftlich bei der Sache, ich arbeite ja so total gerne, dass ich jederzeit bereit bin, auch Überzeit zu machen. Wir alle kennen das, das hat was Schönes, aber es hat auch eben die Kehrseite. Und das zu sehen, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig.
Mit großer Begeisterung mitten in den Burnout, das ist auch ein Zusammenhang, über den ich mir noch gar nicht so lange so richtig Gedanken gemacht habe, weil wir ja oft auf diese Phänomene schauen im Sinne von, da wird mir eine Last, eine Überlast von außen auf mich drüber gestülpt, mit der ich nicht einverstanden bin. Und das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Ja, die Geschichte muss man ja mindestens auch so sehen, wie du es erzählst, nämlich zu sagen, nein, nein, auch die eigene große Begeisterungsfähigkeit trägt auch im Kern, im Keim, etwas Unheilvolles in sich. Und was mir noch dazu einfällt, ist, im Grunde werden wir ja oft, also ich gehe jetzt mal wieder mehr in die Perspektive des Angestellten-Daseins, wird ja so eine dosierte Leidenschaft oder eine temporäre Leidenschaft ja auch von uns erwartet. Sei bitte dann begeistert und leidenschaftlich, wenn es der Sache zuträglich ist. Ansonsten geh mir auch mal ein bisschen aus dem Weg. Also ich sag mal, jemand, der durch und durch mit vollem Pathos dabei ist, ist ja auch nicht immer ohne Zwänge. Ja, weil das in der Regel ja auch oft Menschen, die eine relativ starke Kreativität haben, viel Autonomie bestreben haben, Dinge gern nach ihren Vorstellungen gestalten, ist ja auch nicht immer unbedingt kompatibel. Gerade mit Blick auf, ich bin angestellt in einem System, muss mich da auch irgendwo einsortieren.
Ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an, dass wir sowieso in unserer Zeit dazu tendieren, gesellschaftliche Probleme aufs Individuum überzulenken. Also wir haben irgendwie eine Arbeitswelt, die enorm viel fordert und wir sollen ganz dringend leidenschaftlich bei der Sache sein. Ich erinnere an die Abschlussrede von Steve Jobs von 2005, die ging damals viral. Da wurde er natürlich auch darauf angesprochen, wie es denn ist, wie man denn erfolgreich wird. Da sagt er, der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, besteht darin, zu lieben, was man tut. Also das ist das, was uns die Arbeitswelt eigentlich dauernd sagt, leidenschaftlich bei der Sache sein. Und gleichzeitig sollst du aber natürlich auch Burnout-Prävention machen. Du sollst eigentlich schon dann gucken, dass du eben nicht zu viel arbeitest. Das geht bis hin zu dem Phänomen, und ich kenne das wirklich ganz konkret aus meinem Umfeld in der Medienbranche, dass es nicht mehr als schick gilt, am Wochenende E-Mails zu schreiben. Also die wirklich Erfolgreichen brennen für ihre Sache, aber machen richtig Wochenende. Was machen die Leute? Natürlich schreiben sie am Wochenende E-Mails und programmieren sie so, dass sie am Montagmorgen um 8 rausgehen. Und da denke ich wirklich, das ist doch die totale Perversion. Also da lügen wir uns sowas von in die Tasche, weil wir sind nicht einmal ehrlich genug zu sagen, es wird so viel von mir verlangt, dass ich es nicht schaffe, am Wochenende mich nicht hinzusetzen, aber ich stehe auch nicht mehr dazu, weil das gibt ja dann auch schon wieder Abzug. Und das ist das, was ich meine mit der Individualisierung der Probleme. Da wünschte ich mir dann manchmal auch wieder mehr, ich sage dem jeweils, gewerkschaftliches Denken, also Arbeiter, Proletariat dieser Welt, erhebt euch. Das klingt ja sehr klassenkämpferisch. Ich meine es auch genauso. Also wirklich wieder dieses sich zusammentun und sich zu überlegen, wie wollen wir denn eigentlich arbeiten und was ist realistisch? Wie können wir gesund bleiben bei der Arbeit? Wie macht es wirklich Spaß? Und was funktioniert einfach nicht?
Liebe Barbara, ich weiß, deine Zeit ist sehr kostbar und ich weiß das auch zu respektieren. Wir kommen so langsam zum Ende, denn ich weiß, du hast heute noch ganz viele spannende Dinge zu durchdenken, zu besprechen. Und ich bin mir aber ganz sicher, die Hörerinnen und Hörer denken, oh, wann kommt sie denn nochmal, die Barbara? Das ist so spannend, was sie zu sagen hat. Wir werden sicherlich auch nochmal über das Glück sprechen können, wenn du denn Spaß hast, nochmal vorbeizuschauen. Aber jetzt für heute, ich stelle am Ende immer so eine Frage, das Neue und das Gute. Wir sind ja sehr stark so am Austarieren zwischen den verschiedenen Dingen. Ja? Also die Arbeit schon als potenziell sinnstiftendes Element in unserem Leben zu sehen, aber auch nicht zu überhöhen mit Ansprüchen. Wenn wir die beiden Dinge mal nebeneinander stellen, wenn wir da eine ganz gute Balance hinbekämen, was wäre das Gute daran? Vielleicht eine kurze philosophische Antwort. Wenn wir da eine gute Balance hinbekämen, was wäre das Gute daran?
Die Ruhe. War das genug kurz?
Das war perfekt. Du hast den Checkpot geknackt. Und jetzt kommt noch so eine gemeine Frage. Was wäre das Neue daran? Was ist das Neue an diesem Gedanken, dass wir das miteinander irgendwie vielleicht im Idealfall austarieren?
Das Einhalten. Also ich glaube, wir leben in so einer Zeit des Vorwärtsstrebens und jeden Tag einhalten. Ich finde das Wort auch so schön. Man sagt ja Einhalt gebieten. Aber einhalten für sich, ich glaube, das würde die Welt verändern. Wäre neu.
Das lassen wir genauso stehen, liebe Barbara. Was für ein Schlusswort. Wir haben mit dem Einhalten, wenn du dich richtig entsinnst, gestartet, sind wir gestartet. Und genau damit haben wir auch geendet. Ein Gespräch, was ich persönlich sehr, sehr genossen habe, liebe Barbara. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch in unserem Audiosalon und die erneute Einladung ist selbstverständlich ernst gemeint, wenn es irgendwann dein Zeitbudget, dein Kalender, deine Laune zulässt. Du bist herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Danke, Jule, fürs Gespräch.
Ihr kennt mich. Ich steige gern mal hoch in den Ballon und schaue von oben auf verschiedene Phänomene hier bei Good Work. Und ihr könnt euch vorstellen, mir ist wirklich das Herz aufgegangen, als Barbara Bleich mir zugesagt hat. Sternstunde der Philosophie ist eine Sendung, die ich mir sehr, sehr häufig anschaue und immer begeistert bin. Wie klug sie argumentiert, wie klug ihre Gäste auch ihre Gedanken formulieren können, mich begeistert das. Und ich hoffe, euch hat das heute auch begeistert, das Gespräch mit Barbara, und ihr konntet den Gedanken von ihr gut folgen und es hat etwas in euch auch angeregt zum Nachdenken, denn ich zitiere hier an der Stelle nochmal die großartige Hannah Arendt. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Denkvorgang gibt, der ohne persönliche Erfahrung möglich ist. Alles Denken ist Nachdenken, der Sache nachdenken. Also Vordenken mag Sinn machen, Reflexion passiert im Nachhinein. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Schaltet nächste Woche wieder ein. Vergesst zwischendrin nicht, ein paar Sternchen zu streuen. Auch da ist noch viel Luft nach oben. Und vor allen Dingen auch auf Apple, dort kann man das besonders schön, eine Rezension hinterlassen. Manche nutzen auch die Kommentarspalte bei Spotify. Auch das ist wunderbar. Alles, was hilft, den Podcast Good Work nach vorne zu bringen, erfreut mich, erfreut mein Herz. Ihr seid nächste Woche wieder eingeladen, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.